Paulus schreibt an die Epheser. In Ephesus gibt es eine Gemeinde und Paulus schreibt in eine ganz bestimmte Situation rein. Und ohne viel Vorarbeit möchte ich einfach mal den Text vorlesen und versuche ein bisschen betonen zu können, dass Paulus sich auch wirklich freut. Achten Sie mal auf die Worte. Ich lese aus Epheser 1, die Verse 15 bis 21. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm den himmlischen, in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Paulus ist überglücklich, dass die Gemeinde in Ephesus zum Glauben gefunden hat. Menschen, die diesen ersten wichtigen Schritt getan haben. Sie haben ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt. Sie haben gesagt, du sollst mein Herr sein. Sie fragen jetzt, was diesem Jesus gefällt und auch was ihm nicht gefällt und gehen erste Schritte. Aber scheinbar gibt es noch mehr. Irgendwie, ja, er dankt, er ist überglücklich, aber dann wünscht er sich noch mehr und er betet dafür. Und ist doch eigentlich komisch, weil wir sagen ja immer, der Glaube reicht aus. Und es ist auch tatsächlich so. Der Glaube reicht aus, um gerettet zu werden. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, gehören wir zu Gott. Wir können uns sicher sein, dass wir bei Gott landen werden. Dass wir jetzt bei Gott sind und später nach unserer Lebenszeit bei Gott sind. Ja, tatsächlich. Aber wir sehen, dass man trotz der Zugehörigkeit zu Jesus den Fokus verlieren kann. Hier in Ephesus nimmt man an, dass es darum ging, dass die Leute jetzt gefragt haben, ja, was gibt es noch Übernatürliches? Gibt es Engel oder irgendwelche Geister oder Mächte? Wen müssen wir anbeten? Und da könnte man jetzt auch ganz direkt fragen, auf was ist denn eigentlich unser Fokus gerichtet heute? Ich denke, bei jedem ist es so, dass man sich auf verschiedene Dinge konzentriert. Und da kann man sich fragen, um was dreht sich mein Denken eigentlich den ganzen Tag? Dann findet man oft eine Antwort darauf. Der Fokus, aber auch, es gibt einfach noch mehr als zum Glauben zu kommen. Und ich habe gedacht in der Vorbereitung, irgendwie komisch, bei allem wollen wir Menschen irgendwie immer mehr. Wir wollen mehr Geld, mehr Erfolg haben. Wenn wir ein neues Handy haben, der andere hat noch ein besseres Handy und so weiter. Wir wollen immer noch, doch noch ein bisschen mehr. Komisch, dass es beim Glauben oft irgendwie nicht so ist, dass wir vielleicht irgendwann satt sind und sagen, ja, ich gehöre ja zu Jesus, passt schon. Paulus wünscht sich aber unbedingt, dass die Gemeinde noch mehr kennenlernt. Und heute möchte ich mit euch darüber nachdenken, was das ist. Er gibt schon relativ früh eine Antwort, aber ich höre danach noch nicht auf zu reden. In Vers 17 steht, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eure Herzen sollen erhellt werden. Ihr sollt irgendwas bekommen, damit ihr Gott immer besser kennenlernt. Und jetzt führt er das aus. Paulus scheint etwas erfahren zu haben, etwas erlebt zu haben über seine Lebensspanne, das er jetzt auch anderen wünscht. Es klingt für mich wie so ein Geheimnis. Und das ist dann ein ziemlich langer Satz, also eigentlich sind es die Verse 18 bis 21 oder sogar noch darüber hinaus. Wir haben ein paar Punkte da, im Griechischen fehlen diese Punkte, also ist wirklich ein ewig langer Paulus-Satz. In diesem Satz ringt er, so wirkt es auf mich, nach Worten. Er benutzt viel Superlative und starke Begriffe wie Herrlichkeit, Macht, Stärke. Und es scheint irgendwie, als würden die Worte noch nicht existieren, mit denen er diese Sache beschreiben will, die er mit Gott erlebt. Ich versuche es ein bisschen zu ordnen. Er macht diese ganze Sache, wo es um Gott geht, an Jesus fest. Er erklärt, was Jesus war, was mit ihm passiert ist, was er jetzt ist und was Jesus später mal sein wird. Oder ja, was jetzt schon angelegt ist. Und irgendwie gefällt es Gott scheinbar, alles an Christus festzumachen. Das sehen wir übrigens auch schon, wenn er unterwegs ist, wenn er Aufsehen erregt, wenn die jüdischen Lehrer sich an ihm stoßen, dann machen sie das immer, weil er alles auf sich bezieht. Ihr könnt zu Gott gehören, wenn ihr an mich glaubt. Davor war das, wenn ihr an die Tora glaubt, wenn ihr der Tora folgt. Jetzt geht es darum, Jesus zu folgen. Wir erkennen Gott durch die Person Jesus. Das Wesen von Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Barmherzigkeit, Leidenschaft, Geduld. Der erste Punkt ist, wir machen mal einen Blick zurück. Wir schauen dieses Ding, das Paulus erklärt, erklärt er irgendwie an der Vergangenheit. Und er schreibt in Vers 20, diese Kraft, von der er redet, hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Gott kam tatsächlich, das muss man sich mal überlegen, der Schöpfer der Welt kam auf die Erde. Wenn wir ein paar Generationen zurückrechnen, sind wir in dieser Zeit, also ein paar, ich habe mir neulich gedacht, mein Opa, der wurde 1933 oder so geboren. Dem sein Opa, der wurde ja dann 1840 oder so geboren. Wenn man das jetzt ein bisschen weiter spinnt, sind wir irgendwann in dieser Zeit. Also ich habe ein bisschen Tag geträumt, als ich diese Erkenntnis hatte. Es war ein Ereignis in naher Vergangenheit, möchte ich es mal nennen. Wir haben auch durch außerbiblische Quellen bezeugt, dass dieser Jesus unterwegs war. Zum Beispiel durch einen Historiker namens Josephus. Wir sehen, dass dieser Jesus Wunder tut und dann in Richtung Kreuz geht. Wir sehen in der Bibel beschrieben, dass er wie ein Schlachtlamm, wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde. Er hat sich geopfert und damit eine große Liebestat für uns vollbracht. Wir sehen, dass ihm das Leid auch nicht fremd ist und er stirbt. Aber dann, und das lesen wir in Vers 19, kommt Gott mit dieser überwältigend großen Macht, mit dieser überragenden Macht, steht in einer anderen Übersetzung, er kommt und erweckt diesen Jesus auf von den Toten. Und das muss man sich überlegen, das sagt im Endeffekt, das Übernatürliche existiert und da passiert etwas, was außerhalb von unserem Denken stattfindet. Es überschreitet unsere Grenzen. Und er erklärt es den Leuten aus Ephesus, weil die ja keine Zeitzeugen waren, weil die wahrscheinlich nicht dabei waren. Er erklärt ihnen das. Und dann geht es eben in demselben Satz noch weiter. Und zu seiner Rechten in der Himmelswelt eingesetzt hat. Und zwar hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft, über Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Also der zweite Blick, die Zukunft, der Blick nach vorn. An Himmelfahrt feiern wir ja, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Ne? Die Zeit auf der Erde ist beendet, jetzt ist er beim Vater. Ich stelle mir immer vor, wie das für die Jünger wohl gewesen sein muss. Für die war das bestimmt nicht schön, weil der Jesus war mit ihnen mindestens 2 Jahre unterwegs. Sie sind richtig zusammengewachsen, das war ihr Dreh- und Angelpunkt. Und dann sagt er, ja, ich gehe jetzt, ciao. Das war für die bestimmt nicht schön im ersten Moment. Aber ich stelle mir vor, dass sie mindestens 2 Dinge begriffen haben. Das erste ist, sie wussten, wir werden Jesus wiedersehen. Wenn ihre Zeit gekommen ist, die Zeit hier auf der Erde, dann werden sie diesen Jesus, um den ihr ganzes Leben ging die ganze Zeit, den werden sie wieder treffen. Dem, den sie nahe gekommen sind, den sie als barmherzig, als Freund sogar kennengelernt haben. Was für ein Ziel. Und das andere, sie wissen, dieser Jesus, der absolut gut ist, der herrscht jetzt. Der hat jetzt Macht, was auf der Erde noch nicht so ganz sichtbar war. Wenn es irgendeine andere geistliche Macht gibt, und ich denke, die gibt's, andere übernatürliche Kräfte auch, das begegnet uns ja überall im Alltag, dann sitzt Jesus an der Spitze dieser Nahrungskette. Ich stelle mir vor, wenn es jetzt die Natur wäre irgendwo, dann wäre das der Löwe, der Chef. Also Jesus sitzt an der Spitze der Nahrungskette von allem Geistlichen und auch von allem Weltlichen, von jeder Macht. Und es fühlt sich so an beim Lesen, als würde das Paulus gerade durchdringen, wenn er diesen Brief schreibt. Auch er weiß, er wird diesen Jesus wiedersehen, wenn seine Zeit gekommen ist. Er weiß nicht, wie lange es noch geht. Und das andere, er weiß, er ist in diesem Team, auf der Seite des Siegers, der jetzt schon regiert und in Zukunft alles schon in seiner Hand hält. So wird es enden, er vor ihm. In Vers 18 lesen wir dann, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Haben wir schon begriffen, welche wunderbare Zukunft hier auf der Erde und darüber hinaus auf uns wartet? Ich kann das nur anreißen, aber ich kann so viel sagen. Die Zukunft ist gesichert. Ich hatte diese Woche eine kleine Krise, würde ich sagen. Alter, was heißt Krise? Ich hatte einfach so einen Punkt, wo man merkt, ich habe keine Kraft mehr. Ich kann gerade nicht mehr so. Viele Aufgaben, Verantwortung, viele Bälle gleichzeitig am Jonglieren und Predigt muss ich auch noch schreiben und ich habe gemerkt, ich kann gerade einfach nicht mehr. Der Text ist aber zu dem Zeitpunkt schon ganz stark mit mir mitgegangen und ich habe gewusst, okay, auch aus Erfahrung, ich werde durch Gott da wieder Kraft gewinnen. Das hat sich etabliert einfach. Und ich war dann aber überrascht, welcher Aspekt in diesem Text mir diese Kraft gegeben hat, mich da rausgezogen hat. Und es war dieser Aspekt, dass die Zukunft feststeht. Dass egal, was jetzt passiert, heute, diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr, dass der Sieg schon errungen ist von Jesus. Gottes Sache wird an ihr Ziel gelangen. Gott ist mächtiger als all das, was jetzt Probleme bereitet, auch die guten Sachen, weltliche, geistliche Herausforderungen und Mächte. Und ich weiß, ich bin im Team von diesem Sieger. Und das hat mir plötzlich geholfen. Der Fakt, dass die Vergangenheit und die Zukunft entschieden sind, hat mir in der Gegenwart geholfen. Hat mir in der Gegenwart geholfen, Dinge neu einzuordnen. Aufgaben sind plötzlich gar nicht mehr so groß erschienen. Herausforderungen waren plötzlich nicht mehr so wichtig. Auch mein Versagen, das früher oder später immer kommt, verliert irgendwie an Bedeutung, wenn man das große Ganze wieder sieht. Auch Ziele, ob erreichte Ziele oder unerreichte Ziele, kann ich abhaken, bewerten und weitergehen. Das war der zweite Punkt, die Zukunft. Der dritte Punkt, der Blick ins Jetzt, die Gegenwart. Finde ich den spannendsten Punkt, weil jetzt passiert nämlich jetzt. Also jetzt zählt es heute in diesem Moment, jetzt zählt es, wie wir uns in Bezug mit dem ganzen Rest setzen. Wie wir die Dinge bewerten. Jetzt können wir Dinge begreifen. Gestern können wir nichts mehr begreifen. Jetzt können wir Dinge begreifen, Überlegungen machen. Wir können uns irgendwas verschließen oder wir können uns auf was einlassen. Wir haben immer die Möglichkeit, jetzt zu entscheiden, wie wir innerlich weitergehen. Ich bin wieder bei Vers 18. Ich kreise eigentlich die ganze Zeit um dieselben drei Verse. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit... Warum? Damit ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Die Kraft, mit der er an uns wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Was für ein Steigersatz! Mit derselben Power, mit der Gott den Tod bezwungen hat, mit der er Jesus auferweckt hat, mit dieser Power wirkt er heute noch genauso an mir. Mit derselben Macht, mit der er Jesus über alles eingesetzt hat, dieses Spektakel damals an Himmelfahrt, mit derselben Macht wirkt er heute an mir, an dir, an der Gemeinde. Später lesen wir, dass dieser Schöpfergott in der Gemeinde gegenwärtig ist und er ihr Haupt ist. Das vergisst man, glaube ich, manchmal. Man denkt so, ja, ja, damals waren die krassen Sachen in der Bibel. Scheinbar wirkt er mit derselben Macht unverändert. Es hat nicht abgenommen, nicht verfallen wie irgendwie Atome oder sowas. Genauso wirkt er heute noch. Und wenn wir diesen monumentalen Schritt mal vollzogen haben, dass wir zu Gott gehören, dass wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, dann geht es los. Mit dieser Auferweckungspower verändert er uns heute. Wo ein Leben in Nüchternheit war, kann er neues Leben und Freude schenken. Wenn wir kraftlos sind, kann er uns erneuern. Verlorene kann er retten. Und was in der Vergangenheit war, können wir abhaken und nach vorn schauen. Schwere Zeiten können wir aushalten, weil er diese Lebenskraft gibt. Und dann entstehen ganz neue Fragen. Fragen wie, okay, was hält Gott jetzt eigentlich für mich bereit? Was sind Gaben, die er in mich legt? Und welche Aufgaben wachsen daraus? Was ist denn eigentlich mein Lebenssinn? Hat er eine Berufung für mich? Will er wirklich mit mir was anfangen? Was bedeutet es, Gott nahe zu sein? Man könnte jetzt sagen, ja, der Paulus, ne, der hat gut reden, dem ging es ja gut, der hat das alles noch ziemlich nah erlebt, passt schon. Aber Paulus war zu dem Moment wahrscheinlich in Gefangenschaft. Bei 4 oder 5 Briefen, die er schreibt, war er gerade im Gefängnis. Und er wusste nicht, ob er nochmal rauskommt, ob er die Leute nochmal trifft. Eine Situation, wo wir sagen würden, ja, scheinbar ist Gott dann doch nicht so nah. In der Situation jubelt Paulus. Ich denke, es gibt innere Gefängnisse, es gibt äußerliche Gefangenschaft. In so einer Situation findet Paulus den Weg zu jubeln. Er betet für die Gemeinde, dass sie das ganze Ausmaß von Gott mehr und mehr erfassen können. Dass sie ihn besser kennenlernen können. Ich habe mir die ganzen Worte versucht durchzulesen, Kraft, Macht, Herrschaft. Und an einem bin ich hängen geblieben und habe gemerkt, warum er so darum ringt, das zu erklären. Das Wort Herrlichkeit. Ich habe eine Definition gefunden, die ich vorlesen möchte. Das Wort Herrlichkeit bezeichnet dabei die ganze Wucht und den Glanz des Gottseins Gottes. Will man alle Eigenschaften Gottes, seine Heiligkeit und Liebe, seine Macht und Größe und so weiter, in einem Wort zusammenfassen, kann man dies am besten mit dem Wort Herrlichkeit tun. Diesen herrlichen Gott, so betet Paulus, sollen die Gläubigen immer besser verstehen. Und jetzt ist aber die Frage, wie können wir diesen Gott besser verstehen? Und er gibt eine Antwort. In Vers 17 steht, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Wie können wir diesen Gott besser kennenlernen? Die Antwort ist, es ist eine Gabe Gottes. Gott kann uns diese Offenbarung geben, diese Weisheit, diese Erkenntnis. Heißt eigentlich vielleicht, ich hätte jetzt gar nicht versuchen sollen, es zu erklären, sondern direkt Gott darum bitten. Aber ich habe, also früher, das ist eine andere Situation, als ich noch kleiner war, vielleicht so 12, 13, 14, da hatte ich so eine gute Hose. Ich weiß nicht, wer eine gute Hose damals hatte, die hat man angezogen zu so Familienfesten, wenn man ein bisschen schicker sein musste, da durfte jetzt nicht alles kaputt sein vom Fußballspielen und so. Problem war, wenn ich diese eine gute Hose gebraucht habe, dann wusste ich nicht, wo die ist. Ich habe dann gerufen, Mama, wo ist die gute Hose? Die hat mir dann zurückgerufen, ja, im Schrank. Ich war dann schon vorm Schrank, weil kann ja nirgends anders sein. Aber ich habe sie trotzdem nicht gefunden. Und dann habe ich öfter gefragt, Mama, wo ist die gute Hose? Ich finde sie nicht. Ja, im Schrank. Und dann habe ich vielleicht nochmal gefragt und dann kam irgendwann der Satz zurück. Sie kommt da nicht entgegengeflogen. Das war dann klar und ja, ich hätte vielleicht mehr suchen sollen. Es braucht ein wirkliches Suchen, wenn wir Gott besser kennenlernen wollen. Gott kommt uns entgegen, ne, das wissen wir. Er ermöglicht alles. Er legt alles bereit. Aber es braucht dieses Suchen und dieses Fragen. Die Bibel schreibt immer davon, das ist ein Suchen, um zu finden. Nicht so, ich gucke jetzt mal. Ich bin noch nie an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, oh ja, jetzt habe ich es verstanden. Also jetzt weiß ich, wie Gott so ist. Jetzt ist alles klar. Ich glaube, das wäre ein gefährliches Anzeichen, wenn ich diese Weisheit irgendwann hätte, wenn ich denken würde, ich wüsste, wie Gott wirklich ist. Deswegen lasst uns wieder neu Gott darum bitten, dass wir ihn mehr und mehr kennenlernen können. Lasst uns Gott neu darum bitten, dass wir ihn mehr und mehr kennenlernen können. Er hat diesen Geist, von dem er spricht, schon in uns gelegt, den Geist Gottes, und Gott gibt gerne. Amen.